Jesus, du bist Herr, du bist Gott.
Das können wir ja ganz einfach singen, aber die große Frage war, die wir jetzt in dieser Woche am Wochenende, am Samstag, den Leuten in der Stadt gestellt hat: Was hat eigentlich der Weihnachtsmann mit dem Osterhasen zu tun? Ups. Da haben wir die Karte dazu. Was hat der Weihnachtsmann mit dem Osterhasen zu tun? Eine gute Frage, haben viele gesagt. Weiß ich nämlich auch nicht, was das zu tun hat. Wie kann man zu Ostern eigentlich Weihnachtsmänner verschenken? Ich meine, das ist doch völlig gegensätzlich. Das eine ist ein Tier, das andere ist ein Mensch, der Weihnachtsmann. Das eine, das tut etwas ganz Unglaubliches. Es legt Eier. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit ihr euch mit den Tieren auskennt, aber Hasen legen keine Eier. Die haben Lebendgeburt. Also das sind ganz kleine, also 90% bei denen ist Leben, weiß nicht wie viel, ist Lebendgeburt. Ich habe mir jetzt, habe mich da ein bisschen schlau gelesen und festgestellt, dass bei denen Totgeburten auch häufig vorkommen. Also die haben so große Würfe, dass da auch locker mal 2, 3 tote Hasen bei rauskommen können. Aber die meisten sind lebend. Aber es sind auf keinen Fall Eier, die sie legen und die wir hier verteilen. Für die Eier sind immer noch die Hennen zuständig. Den anderen kann man sich eher vorstellen, den Weihnachtsmann, der ist doch ein Vorbild für viele Eltern, denn er bringt anderen Menschen Geschenke. Was aber passt, der Osterhase wie auch der Weihnachtsmann stehen auf der einen Seite für 2 Begebenheiten aus der Bibel, die extrem wichtig sind, 2 Feste, die wir darum feiern. Weihnachten wird Gott in Jesus Christus Mensch. Das heißt nicht ganz, er bleibt auch im Himmel. Das ist jetzt theologisch ein bisschen komplizierter, wir haben es mit der Trinität zu tun, wo Gott, Heiliger Geist und Jesus Christus 2 Wesen sind, die eng miteinander verbunden sind, aber eben doch nicht ganz identisch. Und Jesus Christus kommt auf diese Erde und wird tatsächlich Mensch, der aus dieser Göttlichkeit, das was Theologen Trinität nennen, also dieses ganz enge Gebilde, was es da im Himmel gibt, kommt auf diese Erde und insofern Gott wird Mensch, Jesus wird als kleines Kind geboren und damit ein Mensch. Und insofern ist das, was der Weihnachtsmann als Geschenke verteilt, sozusagen dieses Geschenk Gottes, was er uns in diese Welt hineingibt. Jesus Christus wird eben Mensch. Und Ostern ist Jesus auferstanden. Die Brücke zum Osterhasen ist da ein bisschen schwieriger. Aber es gibt sie und ich werde später auch noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Soweit vorweg, der Osterhase ist derjenige, der die ganz großen Würfe hat. Also das ist nicht so wie bei Menschen, wo normalerweise nur ein Kind geboren wird, sondern bei 6 bis 12 Neugeborene, ich habe mir so angeguckt, was so Leute im Internet geschrieben haben, wie viel ihre Hasen da geworfen haben, ist bei denen ganz normal, dass die mit einem Mal geworfen werden. Keine Seltenheit. Und deshalb steht er eben für das Leben. Derjenige, der das Leben bringt, weil er so viele neue Hasen, ich meine, die vermehren sich wie die Karnickel, ist ja so ein Spruch, der das genau aufgreift, diesen Aspekt, dass Hasen eben viel Leben hervorbringen. Und insofern, Jesus steht für das Leben und in der Osterzeit sogar zweifach. Zum einen steht er nämlich, das haben wir uns Karfreitag genauer angeguckt, für all das, was uns von Gott trennt, was uns von dem eigentlichen Leben wegbringt, dass das aufgehoben ist. Das ist der eine Aspekt, für das dieses Leben Jesu, also dass er das Leben ist, steht. All das, was uns von Gott trennt, all das, was auch böse ist in dieser Welt, dass das einen Punkt hat, an dem es aufgehoben werden kann, nämlich Jesus Christus. Er hat das ans Kreuz gebracht. Und zum anderen ist er ganz einfach derjenige, der uns das ewige Leben bringt, weil er der Erste ist, der so richtig von den Toten auferstanden ist, zur Ewigkeit hin. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist wirklich jemand gestorben und wieder auferstanden. Nicht nur irgendwie scheintot oder irgendwas haben die Römer nicht richtig hingekriegt. Die waren Profis im Hinrichten. Das hat Karfreitag hingehauen und zwar richtig gut. Die haben nochmal nachgeguckt, die haben da so gewisse Tricks, wie sie das feststellen können, zum Beispiel mit dem Stich in die Seite. Und wenn das da nicht ordentlich rausläuft, sondern nur noch so ein Gesüpp ist, dann wissen die, okay, der Mann ist wirklich tot. Und das haben sie bei Jesus gemacht und haben festgestellt, jo, der ist wirklich tot. Und er ist derjenige, der dann Ostern auferstanden ist und sich den Menschen regulär gezeigt hat, auf eine ziemlich besondere Art und Weise. Das war nicht ganz so einfach, wie man sich sonst begegnet. Er ist in verschlossene Räume reingekommen und solche Sachen. Aber er ist auferstanden. Er ist der Auferstandene. Und das ist das große Fest und deshalb das große Leben, was in diese Welt hineingekommen ist. Nein, mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. Es geht weiter. Es gibt da etwas. Und daran glauben wir. Was hilft mir nun dieser Jesus? Warum soll ich denn an ihn glauben? Vielleicht wird das deine Frage sein. Warum brauche ich diese ganzen Dinge? Ich möchte dich mitnehmen in eine Begebenheit in der Bibel, die genau an diesem Ostersonntag spielt. Jesus ist gestorben, hingerichtet am Kreuz. Und seine Nachfolger waren richtig traurig. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Und dann beginnt die Begebenheit damit, dass Frauen, die ihn von Galiläa aus begleitet hatten, er war immer mit einer größeren Traube von Menschen unterwegs gewesen. Die bekanntesten davon sind die 12 Jünger, aber es waren auch etliche Jüngerinnen und ungenannte Jünger mit ihm unterwegs, mal mehr, mal weniger. Bei der Kreuzigung waren eben auch einige Frauen noch mit dabei. Und einige dieser Frauen haben sich extra noch das Grab angesehen, wo er hingelegt wurde, nachdem er gestorben war. Hingerichtet am Kreuz von den Römern. Die Römer haben gesagt, okay, der ist wirklich tot, da können wir jetzt, müssen wir gar nichts mehr machen. Und dann wurde er in ein Grab gelegt. Das Grab wurde verschlossen, weil die gesagt haben, nicht, dass irgendjemand diesen Jesus jetzt klaut und dann machen die Jünger da irgendwas Blödes draus aus der Sache. Nicht, dass da eine Wallfahrtsstätte oder sonst was passiert. Einfach verschlossen, verriegelt, alles vorbei. Und die Frauen hatten geguckt, wo das genau ist, wo er hingelegt wurde. Und dann haben sie Salben vorbereitet. Und hier setzt dann der biblische Text ein, ab Lukas 24, Vers 1. Und er wird uns zeigen, dabei, wie wir mit Jesus sogar durch Krisen gehen können, was es bringt, mit Jesus in Krisen unterwegs zu sein. Und zwar heißt es dort, an dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen sie zur Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert werden und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Eine Krisensituation, wie man sie sich nicht besser vorstellen kann. Der Herr, dem sie lange nachgefolgt sind, ist tot und das mussten sie am Karfreitag erstmal verdauen. Das ist nichts, was man so einfach wegwischt und sagt, die letzten 3 Jahre meines Lebens, wo ich mit ihm unterwegs war und er so tolle Sachen gesagt hat, die sind jetzt alle für einen Mülleimer gewesen. Wie geht man um mit so einer Krise? Krise ist ja nicht nur das, was sie damals erlebt haben. Das kann auch heute passieren. Das kann eine Trauer sein, wenn jemand gestorben ist. Aber es kann auch der Verlust einer Freundschaft sein. Eine Enttäuschung, eine verlorene Hoffnung, wie zum Beispiel eine Beförderung, die nicht gegeben wurde oder irgendetwas anderes. Und wir wollen uns jetzt bei den Frauen schauen, wie die mit dieser Krisensituation umgegangen sind. Zuerst heißt es, dass sie am ersten Wochentag ganz in der Frühe zu der Gruft brachten und diese wohlriechenden Öle, die sie bereitet haben, mitgebracht haben. Und dann fanden sie den Stein vor der Gruft weggewälzt und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Bei den Frauen sehen wir jetzt erstmal eine Routine. Wie gehst du damit um, wenn du hoffnungslos bist? Die einen Jünger haben sich eingeschlossen in einem Raum, die wollten nicht raus. Die musste Jesus dann dort abholen. Wisst ihr, einschließen, das kann man auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen machen. Manche schließen sich ein, obwohl sie sogar unter Leuten sind. Die meiden bestimmte Plätze, weil sie dort verletzt wurden. Sie gehen da einfach nicht hin. Andere gehen hin, aber sind dann innerlich verschlossen. Meine Wunden brennen noch so stark, da lasse ich einfach niemanden ran. Oder andere laufen einfach weg. Die Emmaus-Jünger, andere Jünger, die wir aus der Bibel kennen, man weiß ihre Namen nicht genau, aber man nennt sie Emmaus-Jünger, weil die sind nach Emmaus gegangen, in einen anderen Ort. Die haben ihre Hoffnung aufgegeben, die waren so enttäuscht, die sind einfach gegangen und haben gesagt, ach, lohnt sich eh nicht mehr. Dieser Haufen von Christen, die sich da getroffen haben, dieser Haufen, die Jesus nachgefolgt waren. Etliche gehen in ihrer Enttäuschung. Und auch Jesus erlebt das zu seiner Zeit, als er seine Jünger sammelte. Da predigt er mal etwas genauer und sagt denen etwas härtere Worte. Und dann heißt es nachher im Bibeltext, die Leute laufen ihm scharenweise weg. Also tatsächlich, der hat gepredigt und nachher fragt er seine Jünger und sagt ihnen, ja, wollt ihr auch gehen? So nach dem Motto, hier, jetzt bin ich ja wirklich hier allein. Ne? Und dann gibt es da ganz tolle Antworten. Wollt ihr auch gehen, ist dann seine Frage. Wisst ihr, die Art, wie die Frauen mit ihrer Hoffnungslosigkeit hier umgehen, ist eigentlich die traditionsgemäße. Sie stellen Salböl her. Am Sabbat ruht dann die Arbeit und am frühen Morgen des ersten Arbeitstages wollten sie zur Stelle ihrer Hoffnungslosigkeit gehen und ihre Hoffnung dann ordentlich begraben. Das hat Vorteile. Man kann sagen, der Volkszorn hatte sich gelegt. Niemand dachte mehr an diesem Tag an die Hoffnung. Das Volk vergisst ja schnell. Und die wohlriechenden Salböle, die sie da hergestellt hatten, die überdeckten dann den üblen Geruch ihrer Hoffnungslosigkeit. Sie konnten durch die Verwesung zerfallen und nach einer Weile würden dann nur noch die Knochen von ihm übrig bleiben, die kann man dann wegräumen, klein zusammenpacken und in ein anderes Grab legen. Das nimmt dann nicht mehr viel Platz ein. So ist die Routine, so macht man das. Das war der Weg der Frauen hier. Und wisst ihr, so eine Routine kann eine Hilfe sein. Sie kann uns nämlich helfen, dass wir Verbindung halten mit dem, was von der Hoffnung übrig geblieben ist. Routine hilft erstmal in Krisenzeiten. Es werden extra Maßnahmen geschaffen, damit Arbeitslose nicht zu Hause rumsitzen müssen. Die Routine mit dem Aufstehen und Arbeiten kann nämlich verlernt werden. Wir sehen das bei manchen Langzeitarbeitslosen, die nicht mehr vermittelbar sind. Und deshalb kann Routine helfen. Wenn es gut geht im Leben, dann läuft alles wie von selbst. Dann kann ich auch mal eben beten. Aber was mache ich, wenn mir die Worte fehlen? Wenn nichts ich nicht mehr kann? Wisst ihr, dann genau hilft Routine, um die Worte zu finden. Mal so rum, wer von euch kann denn Psalm 23 auswendig? Sicherlich einige, die das können. Ja, ich sehe, manche melden sich sogar, andere sagen, ich traue mich jetzt nicht zu melden, vielleicht fragt er mich dann danach und dann kriege ich es nachher doch irgendwo nicht hin. Um ehrlich zu sein, bei Beerdigungen und so, ich schreibe mir das immer ins Konzept, weil ich habe schon mal erlebt, dass ich mir einen ganz tollen Segen ausgesucht habe aus der Bibel und den dann am Ende des Gottesdienstes bringen wollten und dann stand ich vorne, habe den zigmal vorher auswendig gelernt und genau in dem Moment hat er gefehlt. Wie gut, wenn man dann noch andere Texte hat, wie zum Beispiel das Vaterunser oder so, dass man eben dann sagen kann, dass man dann einfach Worte hat in Krisensituationen. Bei meinem Bei meinem Schlusssegen im Gottesdienst war es nicht so entscheidend, welchen Segen ich dort bringe. Aber wenn ich in einer wirklichen Krise drin stecke und nicht beten kann, dann helfen mir einfach Worte, die ich vorher in mir drin habe und die ich dann auch sozusagen raussprudeln lassen kann, ohne dass ich da jetzt bewusst sagen muss, welche Worte sage ich denn jetzt, wenn alles in mir schreit, wenn ich keine eigenen Worte habe. Und dann geht es weiter bei den Frauen. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer im strahlenden Gewand bei ihnen, als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen diese verschiedenen Worte. Und dann heißt es, und sie gedachten an seine Worte. Damit es alles auf eine Folie hier passt, habe ich jetzt den wesentlichen Text, was die Engel sagen, hatte ich euch vorher vorgelesen, hier an dieser Stelle weggelassen. Sie erklärten ihnen, dass Jesus gelebt hat, wie er es gesagt hat. Mein Punkt ist nämlich, die Gefahr bei Routinen ist, dass sie einfach leer laufen können. Die Frauen laufen gerade buchstäblich leer. Sie wollen den Leichnam einbalsamieren, aber das Grab ist leer, da ist kein Leichnam. Das, was sie eigentlich wollen, funktioniert gar nicht. Wisst ihr, ich habe von Arbeitslosen gehört, die lange Jahre gearbeitet hatten und dann plötzlich arbeitslos waren. Die haben immer noch jeden Morgen ihre Tasche gepackt und haben sich einfach mit der Tasche in den Park gesetzt und ihre Zeit abgewartet und sind dann wieder zurückgegangen, weil das einfach ihre Routine war. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, seine Tasche mit einem Pausenbrot zu packen, sich im Park zu setzen und danach wieder nach Hause zu gehen. Es machte keinen Sinn, aber die Routine musste irgendwie weitergehen und deshalb haben sie das gemacht an der Stelle. Damit es einfach niemand merkt, dass sie keine Arbeit haben. Das gleiche Ritual wie jeden Morgen, aber es ist leer. Rituale können leer laufen. Was will dir Jesus sagen? Ist es vielleicht leer, deine Routine, weil sie noch die gleiche wie vor 10 Jahren ist? Oder wie bei den Frauen die gleiche, wie sie gestern war? Aber der Rahmen hat sich geändert. Jesus hat etwas anderes gesagt. Und wenn Jesus was anderes gesagt hat, dann kann jede noch so gut gemeinte Routine leer laufen an der Stelle. Weil Jesus eben woanders drauf hinweist. Das gleiche Ritual wie jeden Morgen, aber leer. Wir haben Weihnachtsmänner mit Karten von Osterhasen verschenkt. Die Weihnachtsmänner waren auf diesen Karten von den Osterhasen aufgeklebt. Beides gehört zur Routine der Festtage. In der Stadt hat mir jemand dazu gesagt, naja, die beiden stehen für die Geschenke. Geschenke ist der Inhalt. Und stimmt, Geschenke ist eine Art des Inhaltes dieses Festes. Ich meine, dass Jesus uns das Leben schenkt, wie zu Ostern und auch Karfreitag, ist ja ein riesiges Geschenk an diese Welt. Und dass er selbst als Mensch in diese Welt hineinkommt, ist auch ein riesiges Geschenk, was er in dieser Welt macht. Aber sind die Geschenke, die wir weitergeben, das eigentlich an den Festen? Ich meine, wenn man sich Weihnachten in vielen Haushalten in Deutschland anguckt, bei vielen Familien, ist das Wichtigste, dass da ein Weihnachtsmann reinkommt und dann irgendwie die Geschenke an die Kinder verteilt. Das ist Routine. Das macht man halt so zu Weihnachten. Aber das ist nicht das Eigentliche. Der Weihnachtsmann erinnert immerhin noch an einen guten Christen, der zum Beispiel Frauen durch seinen Reichtum vor der Prostitution bewahrte, indem er ihnen, so sagt es die Legende zumindest, Goldklumpen ins Haus warf. Und deshalb würde man auch heute noch die Geschenke verteilen. Mit dem Kind in der Krippe hat es eigentlich nichts wirklich zu tun. Beim Osterhasen muss man weit suchen, bis man diesen christlichen Bezug herstellen kann. Ambrosius, ein Kirchenlehrer der Spätantike, der deutete den Hasen als Auferstehungssymbol. Und deshalb passt er ja auch irgendwie. Aber dass Osterhasen Süßigkeiten zum Osterfest bringen, das ist eher ein familiärer Brauch aus dem 17. Jahrhundert, der von dort überliefert ist. Traditionen, die Routine sind, und leer sind, weil sie eben nicht mit Inhalt gefüllt werden, mit dem eigentlichen Inhalt. Und so wie auch heute, wenn die Geschenke nicht die Bedeutung der Freude über Jesus Christus haben, über das, was geschehen ist, dann sind sie leer, dann sind sie nur Routine. Aber sie können eine Bedeutung haben, weil durch Christus diese Welt einfach besser wurde. Und darum beschenken wir uns. Gott schickt hier Männer im strahlenden Gewand. An die Stelle, wo jetzt die Leere der Routine sich gezeigt hat und offenbart hat. Ganz im Ernst, achte auf sie. Vielleicht könnten sie auch dir begegnen. Vielleicht sind es bei dir nicht so strahlende Boten. Boten müssen nicht im Nachthemd kommen und irgendwie so einen Flügel auf dem Rücken tragen. Die können aussehen wie ganz normale Männer oder Frauen aus der Gemeinde. Aber sie können Boten Gottes für dich sein. Lass deine Routine nicht in die Leere laufen. Die Sendschreiben in der Offenbarung enden immer mit: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Höre genau hin, was der Geist sagt. Nicht nur der Gemeinde, sondern auch dir ganz persönlich. Mancher lief in die Leere, weil er nicht genau hingehört hat. Und das, obwohl er sogar glaubte, auf dem Weg zu sein. Die Frauen waren tief drin in ihrer Nachfolge. Das waren ja keine Heiden, das waren ja nicht welche, die gesagt haben, so, jetzt müssen wir mal hier den Jesus möglichst schnell zerkleinern und dann in ein kleineres Grab, weil wir das große Grab brauchen oder irgend sowas. Nein, nein, überhaupt nicht. Die wollten ja Jesus im Tode noch etwas Gutes tun und ihn mit Öl pflegen. Und doch liefen sie leer. Aber auch das, was eben die Engel dann zu ihnen sagten, hat's in sich. Die sagten nämlich: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Wenn du suchst, kannst du an richtigen oder falschen Stellen suchen. Habt ihr schon mal ein Auto auf einem falschen Parkdeck gesucht? Also so, ne, man parkt sein Auto in einem Parkhaus, mehrere Etagen, und dann geht man los, ne, macht seine Sache oder geht ins Kino. Das hatten wir jetzt neulich, ne, und dann kommt man zurück. Glücklicherweise, meine Kinder wussten das richtige Parkdeck, ich wäre fast aufs Falsche gelaufen. Stellt euch vor, man läuft aufs falsche Parkdeck. Da kannst du dein Auto suchen und suchen und suchen. Du kannst das 10-mal ablaufen, du wirst es nicht finden. Und wenn ich dann noch gesagt hätte, Jungs, ich weiß genau, wo mein Auto steht, dann hätten die vielleicht über mich gelacht und dann wären wir da 10-mal rumgerannt und hätten es nicht gefunden. Nun wussten die und haben mir gesagt, nee, eins höher, alles klar, bin ich mitgegangen und dann haben wir es wieder gefunden. Du kannst suchen und suchen und trotzdem nicht finden. Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten, heißt es hier. Die Frauen zogen los, aber ist Jesus im Grab? Nein. Jesus ist kein Thema für die Toten. Auch hier gilt für uns, Jesus bringt das Leben. Und zwar dreifach bringt er das Leben. Als erstes, ganz wichtig, das Leben im Sinne von geliebten Leben. Du bist nicht allein. Da geht einer mit dir, auch wenn du dich allein fühlst. Wenn deine Wände zu Hause dir sagen, du bist allein zu Hause. Nein, er hat dir das Leben gegeben. Und er ist ein Gott der Lebenden und ist mit dir auch in deinen vier Wänden, die das Alleinsein vielleicht ausstrahlen für dich. Es ist überraschend. Gott ist nicht wie der muslimische Gott in der weiten Ferne, sondern Gott ist einer, der sich um dein Leben kümmert, der mitfühlt. Und dann der zweite Punkt. Er bringt Leben im Sinne von erfüllten Leben. Du bist nicht irgendwo ziellos unterwegs, nur irgendwie ein Sandkorn im Strand des Weltalls. Nein, du bist wertvoll. Er hat mit dir etwas verbunden. Und deshalb kannst du mit deinen ganz bewussten Aufgaben, Begabungen und Gaben diesen Weg erfüllen. In diesem Sinne hast du einen Auftrag. Jesus braucht dich, deine Gemeinde braucht dich. Vielleicht nicht immer so, wie du es denkst, aber Jesus hat für dich etwas Besonderes geschaffen. Einen Platz geschaffen. Und das Dritte ist, Jesus bringt Leben. Leben im Sinne von befreitem Leben. Du brauchst keine Angst zu haben. Deine Schuld ist vergeben. Alles, was falsch läuft, kann vergeben werden. Dadurch sogar bist du noch weiter befreit, die Angst los. Sogar der Tod ist überwunden. Es ist also falsch, den Lebenden bei den Toten zu suchen. Jesus ist lebendig, mehr noch, er ist das Leben. So wie es im Johannesprolog steht, in Johannes 1, alles ist durch ihn und nichts ist ohne ihn. Oder wie es eben in Johannes 11 steht, da sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Johannes 11, 25 und 26. Durch ihn gibt es dieses ewige Leben. Das Coolste ist, Jesus hat uns sogar ein Symbol dafür gegeben, nämlich die Taufe. Da steigt der Taufende in das, der Täufling, der Zutaufende, in ein Taufbecken hinab, wie in ein Grab. Bei uns ist das tatsächlich so, nebenan in dem Raum, da muss man unter die Erde sozusagen gehen. Ne? Das wird der Fußboden aufgeklappt und dann geht man sogar da ein paar Stufen runter, das wird vorher mit Wasser voll gemacht. Und dann wird er untergetaucht in das Wasser. Normalerweise ist ja Wasser eigentlich ein lebensnotwendiges Elixier, aber wenn man zu viel davon hat, insbesondere wenn man untergetaucht wird, war so schlimm, dass einer meiner Jungs danach total aufgeschrien hat, als ich das erste Mal gemacht habe und er das mitgekriegt hat, da ich jemanden getauft habe. Ne? Da war noch ein ganz kleiner Steppke und hat laut aufgeschrien, wie kann der Papa sowas Böses machen, da jemanden einfach so unterditschen. Ne? Weil Wasser bedeutet Tod. Also wenn man so untergetaucht wird und da drin ertrinkt sozusagen. Aber die Bedeutung davon ist, damit stirbt die Herrschaft des Bösen über dem Leben. Wir werden rausgetaucht aus diesem Bereich. Und das Tolle bei der Taufe ist, wenn er genau hingeguckt hat, das hat ihn dann wieder ein bisschen beruhigt, der Papa hat ihn auch wieder rausgezogen, derjenige, den er dort gerade getauft hat. Also man wird untergetaucht und dann taucht man auch gleich wieder auf aus dem Wasser heraus. Man bleibt nicht im Wasser. Man ist nämlich frei von allem. Man ist abgewaschen. Durch die Taufe steigt man dann auf aus dem Wasser. So wie Jesus am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag dann auferstanden ist. In Christus leben wir dann. Hey, das ist kein Ritus, keine leere Tradition. Das ist etwas, was sogar tatsächlich große Freude bringt. Ihr könnt alle Leute fragen, die schon mal getauft wurden. Eigentlich kann jeder davon berichten, dass da große Freude mit verbunden ist, wenn man aus diesem Wasser aufsteigt. Wer das schon mal miterlebt hat, kann das bestätigen. Und darum laden wir immer wieder dazu ein, sich taufen zu lassen. Als Zeichen, dass man zu Christus gehört. Denn wenn der Glaube keine Voraussetzung für die Taufe ist, dann ist es nur eine leere Tradition. Und die Taufe leer, deshalb laden wir ein immer wieder zur Taufe. Sprich mich darauf an, wenn du denkst, das ist bei dir dran. Zurück zum Text. Da heißt es, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern auferstanden. Jesus wurde überliefert, er wurde gekreuzigt und stand am dritten Tag auf. Das Grab ist die falsche Stelle. Jesus lebt. Und die Frage ist, wo suchst du Jesus? Ist er irgendetwas Totes? Etwas, wo man vielleicht hingeht, wenn man nicht mehr kann? Oder damit man sich einen Platz im Totenreich offen hält? Oder ist er jemand, der dich im Heute, hier und jetzt begleitet? Er ist der Lebende und er verspricht, wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Vielleicht musst du auf jemanden hören, damit du ihn erkennen kannst. Aber in der Bibel steht, in Lukas 11, die Verse 9 und 10, Und ich sage euch, bittet, es wird euch gegeben, suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Wenn du ihn ernsthaft suchst und mit Vertrauen suchst, dann wirst du ihn finden. Er lässt sich finden. Manchmal ist es nicht einfach. Die Frauen brauchen dafür diese Engel, die sie ansprachen und an den richtigen Weg erinnern. Hörst du, wenn du angesprochen wirst? Hörst du, wenn es in dir redet? Bist du offen dafür, wenn der Heilige Geist dich anspricht? Dieser Teil Gottes, der nach Jesu Himmelfahrt auf Erden kam und in uns Gottes Stimme ist. Der Suchende findet. Jesus ist da ganz klar und spricht das direkt an. In Johannes 7, Vers 33 und 34 sagt er, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Das hat er den Pharisäern und hohen Priestern gesagt, in ihrer Klarheit. Und wenn man genau hinschaut, den Frauen wäre es ja beinahe auch so passiert, sie haben gesucht und ihn nicht gefunden. Und wenn sie seine Boten hätten stehen gelassen, dann wäre sie auch noch heute ohne ihn unterwegs. Das ist dieser Punkt. Ich habe euch gesagt, es gibt dieses Suchen und Finden, wie bei diesem Auto auf dem falschen Parkdeck. Wenn man das Auto auf dem falschen Parkdeck sucht und nicht bereit ist, sich auf dem Weg zu einem anderen Parkdeck einzulassen, nein, er muss hier sein und es muss so sein, wie ich es mir vorstelle, dann kann man verloren haben. Und die Pharisäer und hohen Priester, die hatten eine ziemlich genaue Vorstellung, wie das mit Jesus werden sollte. Und deshalb haben sie verloren an der Stelle. Suchen und nicht finden dessen, der sich eigentlich finden lässt. Ich kenne Leute, die haben das geprüft und wurden dann auch später getauft, weil sie gesagt haben, ja, ich habe ihn gefunden. Aber nein, nicht jeder, der sucht und findet, wird ihn finden, denn man kann sich auch von ihm lossagen und sagen, nee, eigentlich kann das nicht sein. Ich negiere ihn. Es gibt Leute, mit denen kann man darüber diskutieren und sie verstehen es einfach nicht. Sie haben einfach keine Ohren mehr dafür auf. Auch das gibt es. Und darum ermahne ich dich, heute kann deine Chance sein, ihn zu finden, denn wer ihn wirklich sucht, der wird ihn finden. Aber es ist auch die Chance, das eben nicht zu tun, wie die Pharisäer und hohen Priester es in Johannes 7 verpassen. Der Text geht weiter. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen. In der Krise ist nämlich noch eine Gefahr. Die Furcht, die Frauen fürchten sich. Grundsätzlich, Glaube kann Furcht bereiten. Habt das häufiger gehört bei Flüchtlingen, dass Menschen aus dem Iran gerade von ihren Familien geradezu verstoßen wurden, wenn sie mit Jesus lebten, überhaupt keinen Kontakt mehr mit ihnen haben durften. Wenn Eltern nicht glauben, wenn Ehepartner nicht glauben, kann Glaube auch schwierig sein. Die Frauen im Bibeltext fürchten sich vor den Männern, die sie plötzlich ansprachen. Das kann viel Furcht vor den neuen Umständen sein, die in ihr Ritual einbrachen. Es ist eben der Kontrollverlust, der einen da ergreifen kann. Egal welcher Typ ich bin, ob ich lieber es alles statisch haben möchte und fest haben möchte oder ob ich ein spontaner Mensch ist, ich brauche Sicherheit und brauche das Wissen, dass der Weg gut ist. Und darum kann selbst in der Krise ein neuer Weg zu einer Gefahr werden. Also wenn Gott in meine Welt einbricht, dann geht meine Sicherheit verloren. Ich kann mich plötzlich nur noch auf ihn verlassen. Meine Pläne, meine Ziele, meine Worte, sie werden durcheinander gerüttelt und das kann mich sehr erschrecken, dass plötzlich nichts mehr auf dem Weg mit mir unterwegs ist, den ich als gut erachte, sondern dass ich mich plötzlich auf einem anderen Weg befinde, den Gott gut erachtet. Und das kann schwierig sein. Der Text geht dann weiter, die Engel sagen, er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und dann heißt es über die Frauen, und sie gedachten an seine Worte. Die Krise, das kann eine Hilfe sein, aber auch eine Sackgasse, sich zu erinnern. Die Erinnerung, und das ist das Problem, sie verklärt die Vergangenheit. Niemand von uns kann sagen, meine Vergangenheit war nur schlecht. Liebe Geschwister, ich kenne Berichte von Leuten, die Weihnachten während der Weltkriege erlebt haben, wo eigentlich alles aus unserer heutigen Sicht heraus blöde war und nicht funktioniert hat. Und sie können trotzdem über glückliche Momente dort berichten, obwohl alles schlecht lief. Über ganz kleine Freude, wo wir heute sagen würden, das gibt's doch gar nicht, haben sie umso strahlender empfunden. Aber sie kann auch der Schlüssel zur Gegenwart sein. Und so wie bei den Frauen hier, da heißt es, das hat doch Jesus bereits gesagt, denk doch daran. Und langsam fällt der Groschen, ach ja, die Überlieferung, das waren doch seine Worte, diese 3 Tage, die Auferstehung. Das ist doch heute unglaublich, aber wahr. Und darum achte auf die Vergangenheit. Wo hat Gott bei dir bereits gehandelt? Wo kannst du das in deinem Kopf festmachen? Aufschreiben, immer wieder daran denken. Von einer Frau weiß ich, dass sie in ihrer Not eine Liste mit Bibelversen als Zusprüchen gemacht hat und die immer wieder und wieder durchgelesen hat und sich daran geklammert hat. Es ist gut, klammere dich an das, was er gesagt hat. Gedenke seiner Worte, denn sie helfen dir. Und so heißt es dann auch. Und sie gedachten an seine Worte und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies als alles den 11 und den übrigen allen. Sie gedachten seiner Worte. Und die Erinnerung daran ist schlicht und einfach das Weitersagen. Und so reagieren die Frauen. Wer mit Jesus leben möchte, wer ihm nachfolgen will, so der Fachbegriff dafür, der sollte wissen, Nachfolge ist nie nur eine Sache zwischen dir und Jesus. Nachfolge hat auch immer mit anderen zu tun. Und deshalb sage es weiter, sei ein Bote des Guten. Wie oft werden wir vielleicht schuldig, weil wir geschwiegen haben, unseren Geschwistern gegenüber, aber auch unseren Nachbarn und unseren Arbeitskollegen gegenüber. Rede davon, was er Gutes getan hat. Vielleicht ist das auch eine Aufforderung eher an die Menschen, die schon lange mit ihm unterwegs sind, wo das erste Gefühl vorbei ist. Denn wer gerade erlebt hat, wie Jesus in das Leben einbricht und da alles verändert und es toll wird, der wird einfach erzählen wollen und weiter erzählen. Aber vielleicht sollten wir, die wir schon lange mit ihm unterwegs sind, uns das vor Augen halten und darum weiter erzählen, damit wir auch immer wieder an diese erste Liebe erinnert werden. Wisst ihr, Weihnachtsmann und Osterhase stehen nur ganz entfernt für das, was da geschieht. Aber es kann sein, dass uns unser Leben verändert. Da gibt es einen, der dafür steht, dass er als Kind in die Welt kommt und dann nachher am Kreuz stirbt, aber aufersteht. Und hier kommt das Auferstehungsbild im Hasen zur Geltung, wenn Ambrosius recht hat. Der eben aufersteht, um mit uns zu leben. Heute hier bei jedem Einzelnen, so wie er es als einzelner Mensch gar nicht auf dieser Erde gekonnt hätte. Und wir können heute von den Frauen lernen, Mut zu haben, Wege zu gehen, offen zu hören und in Ehrfurcht zu leben, bis dahin es auch weiterzugeben. Nicht wie die Männer hier, die verschlossen gebetet haben oder wie so viele, die in Traditionen festhängen. Weißt du, so kannst du dann nämlich über den Osterhasen und Weihnachtsmann drüber hinauswachsen. Hineinwachsen in das Leben, was Jesus schenkt. Jesus wird in seiner Liebe dabei sein und du wirst die Krisen des Lebens überstehen, denn Jesus lebt. Amen.